Es geht ja um den Buchstaben J. J wie Jomo und das ist?
Joy of Missing Out. Die Freude des Weglassens oder auch vielleicht des Verzichtens.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, liebe Zuhörerinnen, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu unserem Funke-Podcast mit der wunderbaren Suse Schumacher, Naturtherapeutin und Waldtherapeutin und Positivpsychologin und
Gefährtin.
Seit letztem Mal, ich wollte es noch etwas ankündigen, wollte sagen, letztes Mal Gefährtin, genau.
Genau, deine Gefährtin nicht, aber
eine Gefährtin.
Eine Gefährtin, genau. Und mit Tobias Esch, Bestseller-Autor, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Zufriedenheitsforscher, nee, was hast du eigentlich gesagt?
Nee, ja, ne? Ja.
In unserem Podcast Wofür stehst du morgens auf? Geht es um den Lebenssinn von A bis Z. Und natürlich wieder die Frage der Fragen.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, also die Tatsache, dass ich eine ganze Nacht gut durchgeschlafen hatte und diesen Tag erwartete und ich habe heute Morgen ehrlicherweise einen Duft von Kaffee, der unter der Türschwelle durchkam, gespürt. Also dieses Gefühl, diesen Morgen in seiner ganzen Fülle zusammen mit einer guten Tasse Kaffee angehen zu können und genießen zu können. Also was Kleines eigentlich.
Mhm.
Wie war's bei dir?
Ich liebe auch Kaffeeduft. Also da, ja, großartig. Ich habe an diesem Wochenende ein wunderschönes Wochenende mit Freunden am See vor mir.
Oh.
Mit wirklich lieben Freunden und darauf freue, also ich stehe morgens auf, weil ich mich schon darauf freue. Also es ist ja auch jetzt sehr greifbar und ich bin gespannt. Wir haben so ein bisschen, ja, Herbstabschied, Dezember und so weiter vor. Also
das klingt so ein bisschen, ich glaube, es war Ringelnatz, glaube ich, der ein Gedicht geschrieben hat, da heißt es am Ende, ich freue mich, dass ich mich freue. Das ist
ja
ein bisschen anders.
Genau,
du freust
so
dich darüber,
ja,
dass
genau
du dich freust.
Ja, ja, genau. Schön. Also ich, ja, einfach auch dieses Rausfahren, weißt du, mal aus der Stadt raus, da ist ganz viel Wald, dann ist da dieser schöne Fair-Berlin-See, der ist ganz klar. Und
kenn ich, der
dann
ist glasklar.
Dann Lagerfeuer machen und ganz toll, also ja. Ich möchte aber noch ein Thema mit dir besprechen, bevor wir jetzt wirklich gleich in unsere heutige, in unser heutiges Thema einsteigen, und zwar gendern. Und zwar gab es doch Reaktionen darauf. Wir machen das ja beide. Und ich weiß, dass das sehr kontrovers und emotional diskutiert wird. Weil gendern ist ja eigentlich so eine geschlechtergerechte Sprache. Ja, aus meiner Sicht. Und da geht's natürlich um die Gleichbehandlung von allen Geschlechtern und allen Identitäten. Aber warum genderst du?
Ich sag dir, das ist ganz pragmatisch bei mir. Also ich wurde ganz am Anfang vor einigen Jahren, als das Thema zunehmend auftauchte, von Mitarbeitenden gefragt, denen das wichtig war, ob ich das nicht machen könne. Und dann habe ich gemerkt, also mich kostet das nicht viel und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, aber ich verbinde damit auch gar kein großes weltanschauliches Pipapo, sondern ich dachte mir, wenn es für sie wichtig ist, für mich aber nicht so wichtig, dass ich das nicht zu tun, dann war ich damals tatsächlich bei mir auch an der Universität, glaube ich, mit der Erste, der das gemacht hat. Also man kann es auch ganz pragmatisch sagen, wenn ich sage, liebe Studentinnen und Studenten, das kostet mich länger als zu sagen, liebe Studierende, oder aber StudentInnen mit einer ganz kurzen Pause. Beides kommt mir inzwischen viel flüssiger rüber. Genauso kann es aber sein, dass ich das irgendwann auch wieder ändere, wenn ich genügend Gründe habe, dass Menschen sagen, da triggert mich das irgendwann. Ich bin sonst in vielen Dingen überhaupt nicht so pragmatisch oder so wischiwaschi. Aber an dieser Stelle hat es mich nicht viel gekostet und ich mache das inzwischen durchgängig, kann dadurch sehen, dass meine Mitarbeitenden sich entspannt haben.
Ja.
Und das ist für mich völlig in Ordnung.
Ja.
Wie ist es für
dich?
Ist
ja auch die Frage, in welcher Bubble man gerade ist.
Ja.
Ne? Also ich mache das tatsächlich, weil mir diese Gleichwertigkeit wichtig ist und weil das für mich auch ein Ausdruck von Respekt ist. Und wir hatten halt oder haben halt in der deutschen Sprache einen eher maskulinen Stil. Das ist ja genau, ich denke immer an diese Studien, auch psychologischen Studien, aber eben auch viel medizinische Studien, wo die Probanden immer Männer waren. Und man das dann übertragen hat, das, was man dort gefunden hat, auf Frauen, was aber nicht funktioniert. Das fängt ja schon, ich weiß nicht, beim Herzinfarkt an oder so, dass sich der bei Frauen anders zeigt als bei Männern. Also es gibt irgendwie scheinbar Unterschiede und gleichzeitig sind wir alles Menschen und das ist mir so wichtig. Und es ist mir egal, ob jemand homosexuell, queer oder sonst wie ist, er ist für mich ein Mensch. Und wenn es Menschen besser geht damit, dass man eben beide Geschlechter oder alle Geschlechter anspricht mit dem Gendern, dann mache ich das, weil das auch für mich ja ein respektvoller Umgang ist.
Finde ich super. Und für mich ist wichtig, dass wenn jemand das nicht möchte und das nicht nutzt, ist es für mich aber auch genauso in Ordnung, weil das der gleiche Respekt ist, demjenigen zu entgegnen. Ich bin der Letzte, der dann Leute korrigiert in die eine oder die andere Richtung. Nee, genau. Sondern das kann jeder so für mich zumindest machen, wie er oder sie das für richtig hält. Und am Ende geht es auch darum, open your mind, das ist eines der wichtigsten Rezepte sozusagen fürs Glücklichsein und eben nicht Recht haben zu müssen immer, sondern einfach auch mal Dinge sein zu lassen. Also diese Fähigkeit der Flexibilität, sich zu erhalten, insofern habe ich gesagt, es kann auch durchaus sein, dass ich das immer wieder ändere. Ja. Aber die Fähigkeit, respektvoll dem anderen das zu zollen und flexibel zu bleiben damit, das ist etwas, was mir wichtig ist. Ich kann durchaus Leute verstehen, die sagen, Sprache ist aber nicht flexibel zu halten. Sprache hat eine andere Funktion und ist sozusagen, hat auch eine andere Tradition. Das ist alles okay, aber Sprache hat sich geändert. Wir haben irgendwann
vor 30 Jahren. Sie verändert sich permanent.
Und wir haben angefangen irgendwann mit dem Innen, also liebe Schülerinnen und Schüler, das sagt heute jeder. Das hat es vor 50 Jahren auch nicht gegeben. Nee, da hat sich keiner gestört. Jetzt machen wir wieder eine Veränderung und wer weiß, wo uns das hinführt.
Ja, genau. Gut, aber jetzt kommen wir endlich zu unserem heutigen Thema, nämlich es geht ja um den Buchstaben J, J wie Jomo und das ist?
Joy of missing out, die Freude des Weglassens oder auch vielleicht des Verzichtens.
Verpassens, genau. Jetzt sage ich zu den lieben HörerInnen, bitte, bitte jetzt nicht ausschalten, verpasst diese Folge nicht.
Okay, alles klar, habe ich verstanden, tschüss.
Und genau, und was Jomo ist, und es hat ja auch mit FOMO zu tun, darum geht's heute. Und auch, wo kommt dieser Begriff eigentlich her?
FOMO musst du noch erklären, Fear of Missing Out.
Das stimmt. Und was gibt's vielleicht auch für Nebenwirkungen und Risiken? Oder wie kann man Jomo vielleicht auch in das Leben einladen, also bewusst auf Sachen zu verzichten? Doch zunächst möchte ich natürlich wissen, wir hatten ja in der letzten Folge wieder eine kleine Übung am Ende. Du erinnerst dich? Mhm. Wie lief das bei dir?
Also ich habe tatsächlich die Übung gemacht, die du vorgeschlagen hast, weil ich tatsächlich
Das intuitive Schreiben,
nämlich ich habe mich hingesetzt mit einem Stapel von weißen Blättern abends, immer um die gleiche Zeit, damit das sozusagen auch so ein kleines Ritual wurde und habe jeweils geschrieben, was immer mir einfiel und dann doch festgestellt, ich habe es nicht gelesen, soll man ja eigentlich auch nicht, habe ich auch versucht von Abstand zu nehmen und habe aber gemerkt, dass doch erhebliche Seiten zusammengekommen sind.
Wow.
Das heißt, da war etwas auch, was so sich verändert hat über die 4 Tage am Stück, die ich das gemacht habe. Aber es war immer das gleiche Oberthema. Also da hat doch was geschlummert, was ich dadurch auch ein bisschen befreien konnte. Und das hat sich auch so angefühlt. Mhm. Wie war es für dich?
Ja, intuitives Schreiben mache ich ab und an mal. Und tatsächlich genau in solchen Situationen, wo ich merke, ich bin irgendwie blockiert. Also da ist irgendwas, was ich nicht greifen kann. Und dann funktioniert das ganz gut, um wieder in so einen Fluss zu kommen und vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt eine Lösung zu finden oder aber zumindest wieder ins Fließen zu kommen. Es geht ja eigentlich immer ums Fließen, also wieder verbunden zu sein. Nicht nur eben im Kopf, sondern auch mit meinem Herzen oder Bauch. Das andere habe ich versucht. Das war nicht so intuitiv mit meinem Mann. Aber was wir sowieso immer machen, wir assoziieren sehr viel. Also wir schmeißen uns immer Bälle hin, auch vor allen Dingen gerade, wenn es so um Zukunftsideen oder sonst wie geht, dann spinnen wir erstmal so rum. Dafür war die Übung dann wieder ganz gut, also uns auch wieder anzunähern. Aber ich muss gestehen, noch nicht ganz verstanden, wie man da weitergeht oder was dann da am Ende rauskommt.
Also das Rauskommen ist ja im Grunde genommen, oder die Idee der Übung ist, sich gegenseitig Begriffe zu nennen und zu schauen, wie weit man voneinander entfernt ist und dann sozusagen intuitiv sich einzustimmen. Die Idee ist, wie weit kann ich mich einlassen auf dich? Wie weit kann ich sozusagen hineinspüren? Wir nennen das auch Theory of Mind. Also kann ich sozusagen eine Idee davon haben, wo du gerade bist, wo dein Geist ist. Und deswegen werfe ich dir einen Begriff hin, von dem ich glaube, dass er näher an dir ist. Und wenn ich das häufiger mache, dann bin ich immer ein bisschen mehr schon bei dir.
Mhm. Ja, dann haben wir es richtig gemacht, weil das ist aber tatsächlich auch etwas, was ich mit meinem Mann ganz viel mache. Also immer, wenn wir auch, der schreibt ja Krimis und solche Sachen, dann auch wieder weiter zu spinnen, wie geht's denn in dem Krimi weiter oder so. Also das machen wir dann schon tatsächlich. Mhm. Das ist interessant.
Naja.
Also ja, vielleicht nähert man sich auch als altes Ehepaar immer weiter an, das kann natürlich auch
sein. Ja, oder entdeckt auch Dinge, die neu sind. Ne? Also vielleicht auch zu spüren, dass der andere mit einem Begriff kommt, der kommt jetzt total überraschend.
Mhm.
Und darf ich das verraten? Manchmal vielleicht auch, dass beide genau den gleichen Begriff haben, was ja geradezu zauberhaft ist. Also ist ja Magie, wenn aus den unendlich vielen Möglichkeiten von Begriffen, die man nennen kann, zwei Menschen den genau gleichen Begriff haben. Das haben wir nämlich vorhin, als wir das geübt haben hier, nicht wir beide, sondern haben wir das plötzlich gehört, dass zwei Menschen tatsächlich exakt den gleichen Begriff hatten.
Ja, aber es ist dann wirklich, ich kann das nicht erklären, wie das entstanden ist.
Lassen wir auch einfach mal so stehen.
Genau, und doch kommen wir mal zu Jomo, also der Freude, sich zu entziehen, etwas zu lassen, Dinge nicht mitzubekommen oder zu erleben. Ein Begriff, den es ja wahrscheinlich ohne internetfähiges Handy und Social Media Nutzung gar nicht geben würde, oder?
Ja, jein. Also in der Kunst, in der Poesie, auch in der Malerei, auch in der Musik gibt es natürlich die Tradition von Musik, die sozusagen keine Richtung hat, die sozusagen zeitlos ist oder die mich zerstreut.
Mhm.
Also der
Hast du mal ein Beispiel von irgendeinem?
Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, so Minimal Music, ja, wo endlose, quasi fast zufällige Tonreihen kommen, die gar keine Entwicklung haben. Oder dieses berühmte Wolken angucken, Cloud-Watching, ja, sich einfach Muße sozusagen zuzulassen, Muße, auch dieser wunderbare Begriff, einfach mal die Dinge sein lassen und was gerade ist zu betrachten, vorurteilsfrei.
Aber das ist doch Achtsamkeit.
Das ist auch Achtsamkeit, ganz genau. Deswegen ist eben auch dieses Gefühl, Jomo, Joy of Missing Out, dieses schöne Gefühl, was damit kommt, der Joy, mal bewusst einem Impuls nicht zu folgen und nicht immer da mitzumachen, der erzeugt plötzlich einen Raum.
Mhm.
Und dieser Raum heißt, ich bin erstmal mit dem, was ist. Wenn ich jetzt noch achtsam bin, dann habe ich eine große Chance, plötzlich etwas wahrzunehmen, was ich andererseits sonst verpasst hätte.
Jetzt steht Jomo gegenüber FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen.
Mhm.
Und wir haben, bevor wir da jetzt noch tiefer hoffentlich gleich einsteigen, haben wir eine Leserinnenzuschrift, die würde ich dir gerne mal vorlesen, von Alexandra S. Und sie schreibt, mir fällt es schwer abzuschalten, wenn ich weiß, dass Freunde auf Feiern sind, zu denen ich es zeitlich nicht schaffe oder zu denen ich nicht eingeladen bin. Am liebsten wäre ich bei jedem Event dabei, selbst wenn ich nicht ganz fit bin. Oft plane ich auch mehrere Veranstaltungen an einem Tag und hoffe, dass ich es irgendwie zu beidem schaffe. Manchmal muss ich dann auch spontan absagen und habe das Gefühl, dass ich damit auch Leute enttäusche. Sogar erkältet gehe ich manchmal hin, nur um nichts zu verpassen. Woran könnte das liegen und warum kann ich dieses Gefühl nicht einfach loslassen?
Wir haben oft das Gefühl, dass da draußen etwas auf uns wartet, was unglaublich attraktiv ist und was wir unbedingt brauchen und was vielleicht das eine ist, auf das wir immer gewartet haben. Die Idee, der eine Mensch, den ich treffen werde, die eine Situation, die ich dann verpassen könnte. Das heißt, wir haben oft nicht das Zutrauen, wir hatten beim letzten Mal Intuition, diesem inneren Impuls Raum zu geben. Und was dann passiert ist, ist ja erstmal überhaupt nichts dagegen einzuwenden, da draußen ganz viel unterwegs zu sein. Nur was passiert ist, wir werden auf eine gewisse Art unfrei. Wir glauben, dass da draußen die Befreiung für all das ist, was uns heute möglicherweise mangelt. Und auch nur, wenn wir denken, es könnte mangeln, Wir verpassen die Chance, dass die eigentliche Freiheit darin liegt, eine Entscheidung zu treffen, jetzt rauszugehen oder die Entscheidung eben auch nicht rauszugehen. Beides ist in Ordnung, aber beides hat damit zu tun, dass ich im Führer- oder Führerinnenhaus meines Autos sitze, sprich die Entscheidung, die Kontrolle habe ich. Nicht die anderen, die mich einladen, nicht die E-Mail, die kommt, das Event, sondern ich bin selbst bewusst im wahrsten Sinne des Wortes und kann diese Kontrolle übernehmen. Und wenn das passiert, kann es passieren, dass die Freiheit plötzlich im Inneren entsteht. Nämlich diese Freiheit, genau diese Kompetenz und diesen Entscheidungsraum zu haben und die Entscheidung nicht quasi abgenommen bekommen. Also das eine ist Freiheit, Freiheit im Inneren zu entwickeln. Das zweite ist, und das ist jetzt schon ein bisschen, da geht es schon ein bisschen ins Eingemachte. Wir haben vorhin davon gesprochen oder in einer der früheren Folgen auch über das Thema Glück, dass es verschiedene Formen von Glück gibt. Das Glück eher im Außen, das Ekstatische, das im Tun und wie sich das über die Lebenszeit auch eher dazu wendet, dass das Glück eigentlich etwas wird, was etwas leiser ist, was aber in mir wohnt. Das Problem, was wir haben, ist, wenn ich es mit mir aushalten kann, Klammer auf, aushalten muss, Klammer zu, dann bedeutet das, dass ich mit all dem, was an mir auch möglicherweise nicht gewollt ist oder mangelhaft ist, auch leben muss. Und ganz am Ende, und jetzt wird's richtig doof, bedeutet das, dass ich akzeptieren muss, dass es ist, wie es ist. Und die ganz doofe Geschichte am Ende steht, dass ich sogar vielleicht sterben werden muss. Also der ganz große Mangel, der Super-GAU ist, dass ich am Ende gar nicht mehr da bin und dann auch vielleicht irrelevant bin. Und diese Angst der Leere, Sunyata im Buddhismus, die Leere aushalten zu können, das ist etwas, was uns Angst macht, wenn wir das nicht schon geübt haben. Und eigentlich üben wir das über die Lebenszeit, durch schwere Phasen, durch Phasen, wo wir auf uns selbst gestellt sind. Aber das wird uns heute so oft und so viel abgenommen, dass wir dieses Training gar nicht mehr bekommen, es mit uns aushalten können zu müssen, weil immer da draußen etwas uns ablenkt und uns erlaubt, genau diese eine Frage uns nicht stellen zu müssen. Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich mit mir sein, wie ich bin.
Ja, ist das nicht auch, also das eine, was mir dazu einfällt, ist, dass ich mich erinnere, wenn ich dann auf zwei Partys eingeladen worden bin und an einem Tag und ich das tatsächlich gemacht habe, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf der einen nicht richtig und auf der anderen auch nicht richtig da.
Es gibt bei Willem Busch dieses wunderbare Bild, ich glaube, er heißt Mr. Peef. Da guckt jemand durch das Fernrohr die Welt an. Er guckt nur durch das Fernrohr die Welt an. Und unter dem Bild steht, schön ist es auch anderswo und hier bin ich ja sowieso. Das heißt, die Idee, ich bin immer woanders, weil hier bin ich ja sowieso. Die Ironie dieses Bildes von Willem Busch ist natürlich, ich bin eben weder noch.
Ja, genau. Genau, das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere ist, du hast jetzt so gerade zum Schluss gesagt, so es mit mir selber auszuhalten. Das heißt ja auch, also wenn ich sage, es gibt ein Außen und es gibt ein Innen, das heißt ja auch, diesen inneren Raum wahrzunehmen, oder?
Genau, diese Leere, also ich sag jetzt mal.
Leere ist ein guter Begriff.
Leere macht uns Angst. Das Schöne ist, also jetzt kommt wieder Buddhismus, aber das gibt's in vielen Religionen, auch im Christentum, diese Idee, dass Leere und Fülle im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille sind. Weil die Leere erlaubt mir, all das, was jetzt ist, wahrzunehmen. Meine Mutter, 91-jährig, beschreibt immer ihr Leben als ein Kelch. Und sie steht jetzt oben am Rand und schaut in diesen Kelch herein und sieht, wie dankbar sie ist. Bei allen Schwierigkeiten, meine Mutter hatte kein leichtes Leben und hat auch jetzt kein leichtes Leben. Und trotzdem sagt sie, ich schaue in diesen Kelch und schaue, was da alles drin ist in meinem Leben. Das heißt, wenn ich die Leere zulasse, dann sehe ich gleichzeitig auch die Fülle. Und in der Neurowissenschaft nennen wir das Task Negative Network oder das Resting State Network. Oder ein dritter Name ist das Default Mode Network. Also das, was anspringt, wenn jetzt nichts ist.
Ja.
Wir haben
in der Nacht ist das sehr aktiv.
In der Nacht,
aktiv,
ja. Ne? Und wir haben das besonders im Deutschen schön in diesem Wort Tagträumen. Das heißt, wenn nichts ist, schaltet sich plötzlich im Gehirn dieses Resting State Network ein und das hat eine ganz wichtige Funktion, das Tagträumen. Es räumt nämlich auf. Es räumt das Arbeitsgedächtnis und all das auf, all das, was ich angesammelt habe, was ich nicht mehr brauche, das darf gehen. Und das, was wirklich wichtig ist, die wenigen Dinge, die werden abgespeichert. Also dieses Aufräumen, Das versagen wir uns, wenn wir nicht tagträumen. Die Siesta zum Beispiel, der Dichter bei der Arbeit vom Bild, der sich den Hut, den Strohhut ins Gesicht zieht. Wenn wir das nicht machen, wissen wir heute, dass zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu dem sogenannten Mild Cognitive Impairment, also eine leichte Form von der Demenz passieren kann, wenn ich nicht diese Aufräumarbeit mache.
Ja, aber das ist ja auch, also FOMO hat ja auch, da gibt es ja eine Anzahl von Symptomen, negativen Symptomen, die genannt werden, wobei das ja keinen Krankheitswert hat, aber die Symptome teilweise schon, ne?
Ja,
also was sind das für Symptome?
Ja, also klassischerweise, wenn ich also FOMO, Fear of Missing Out, dann sagt der Name das schon, ne? Da ist eine Angst dahinter. Angst. Mhm. Also etwas zu verpassen. Das heißt, ich muss erstens immer im Außen sein, ich muss immer on sein. Mhm. Ich muss diese Angst sozusagen immer wieder spüren und ihr immer wieder sozusagen eins auswischen.
Hört sich nach wahnsinnigem Stress an.
So ist es. Das heißt, und wir haben es eben besprochen, das Resting State Network, also dieses Tagträumen springt nicht an. Und eine Konsequenz daraus ist, dass ich nicht mehr aufräume und also im Gehirn das Arbeitsgedächtnis nicht entlaste und dadurch zwischen wichtig und unwichtig plötzlich nicht mehr unterscheiden kann, weil alles gleichwertig wird. Mhm. Konsequenz, wenn man zuhört, ist eigentlich klar. Ne? Ständig gestresst, Schlafschwierigkeiten möglicherweise.
Lebensunzufriedenheit.
Unzufriedenheit, ne? Komme nicht mehr morgens erholt aus dem Bett, bin erschöpft, bis hin zum Burnout. Dazu gehört dann eben auch noch Leistungseinbußen oder auch eine gewisse Form des Zynismus, der, wie wir sagen, Depersonalisation. Also ich entfremde mich von der Welt. Ich bin in der Welt fremd, weil die Welt soll ja eigentlich anders sein. Und ich muss immer hinterherlaufen. Ich bin immer auf der Suche oder am Hinterherlaufen nach der Welt, wie sie vielleicht sein könnte. Das heißt, ich erlebe ein Entfremden der Welt oder auch ein Fremden in mir selbst. Das sind natürlich jetzt alles Extremformen. Und das kommt dann daher mit Konzentrationsschwierigkeiten, mit Verspannung, mit Verdauungsschwierigkeiten. Das kann bis hin zu Libidoverlust oder ungewollter Kinderlosigkeit passieren, weil ich sozusagen nie da bin, wo ich doch bin.
Ich bin die ganze Zeit on, ja. Bist du eher JOMO oder eher FOMO, Tulvias?
Also ich war traditionell immer in der Familie verschrien als JOMO. Ich konnte selbst inmitten von unglaublich viel auch Arbeit und ähnlichen Momente des Cloud-Watchings, des Wolkenanguckens. Es gab immer irgendeine Bank. Ich hatte immer meine Lieblingsplätze, egal wo ich war und lebte, in welchem Kontinent, in welchem Land, aber auch immer. Es gab immer Orte, wo ich sofort in der Sekunde ins Wolkenangucken und Tagträumen gehen konnte. Ich muss zugeben, dass über die letzten Jahre ich das zunehmend leider vielleicht auch formalisiert habe. Meditation, bestimmte Rituale, wo ich sozusagen beim Joggen im Prinzip abschalte. Ja, aber da sind immer Tätigkeiten mit verbunden. Also dieses tätigkeitslose, einfach nur Dasein und Tagträumen, was ich vom Typ eigentlich gut kann, habe ich tatsächlich in den letzten Jahren immer weniger gemacht. Mhm. Du, mehr JOMO oder mehr FOMO?
Ich bin auch ein JOMO. Tatsächlich, weil ich kann gut, ich habe ja zu Hause so einen Menschen, der gerne viel macht und ausgeht und Nachtleben und ich weiß nicht. Und ich kann gut sagen, ja, mach mal, ich bleib jetzt zu Hause und lass mir eine Badewanne ein und höre ein bisschen Musik und ja, ins Blätterwerk, ich guck Wolken auf. Ja, genau, das ist lustig, dass du das mit den Wolken erzählst, weil ich das tatsächlich auch immer tue und ich freue mich immer an Wolken und mein Mann sagt immer, oh, lass mich doch mit deinen Wolken in Ruhe. Also so, ich bin auf jeden Fall eher JOMO, würde ich sagen. Aber was gewinnen wir denn, also wenn wir bewusst verzichten, wenn wir statt im Internet zu surfen, also Freude, ist es das, trifft es das schon ganz gut oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also die Freude ist eigentlich sekundär. Die Freude ist im Grunde genommen dieses, wenn ich überwinde diesen Impuls, mich immer wieder abzulenken. Und plötzlich merke, dass über den Moment der Leere hinaus jetzt etwas hineintrifft, was ich sonst übersehen hätte. Das sind vielleicht manchmal ganz zarte, kleine Dinge, ganz unscheinbare Dinge, die plötzlich auftauchen. Mhm. So als wenn du mit einer Taschenlampe in den Garten leuchtest im Abend oder im Park oder auf der Parkbank und einfach nur guckst, was passiert. Und plötzlich siehst du dann eben
zwei Augen,
dieses Eichhörnchen oder den einen Hasen, der da auftaucht oder auch nur die Grashalme, die sich in einer besonderen Weise bewegen. Das heißt, du musst anwesend sein und musst es zulassen können. Mhm. Und die Freude ist dann die Konsequenz, es gemerkt zu haben. Mhm.
Weiß die Wissenschaft etwas über Alter, Geschlecht oder psychischem Wohlbefinden, also wie da die Verteilung ist?
Also da muss ich jetzt zugeben, weil der Begriff JOMO, wenn wir ihn darauf sozusagen reduzieren, relativ neu noch ist. Es sind mir jetzt noch keine Studien untergekommen, die das jetzt speziell untersuchen. Beim Tagträumen gibt es schon durchaus Studien, aber die zeigen, dass es für beide Geschlechter existiert, unterschiedliche Situationen, warum das sozusagen nicht gemacht wird. Insofern keine Geschlechterspezifität bei der Frage, ob Mensch das macht oder nicht, wohl aber bei den Situationen. Beim FOMO, Fear of Missing Out, da gibt es tatsächlich auch wieder ähnliche Situationen. Wir sehen, dass Männer zum Beispiel sehr häufig, sag ich mal so, territoriales Verhalten, wie wir sagen, haben. Also wenn es darum geht, sich zu zeigen, sich zu exponieren, da draußen sozusagen.
Auf dem Pavianfelsen.
Ja, so. Das ist eher was Männliches, also Fear of Missing Out nach dem Motto, ich wurde heute noch nicht ausreichend beklatscht und beguckt. Bei Frauen ist es vielleicht eher so dieses Gefühl, da könnte auch was Wichtiges, da könnte was Signifikantes, da könnte etwas für mich Bereicherndes passieren. Da ist es eher der Fokus auf den anderen Menschen, den einen Menschen, den ich nicht treffen könnte, die eine Situation, den einen Gedanken, dieses Berührtwerden, was passieren könnte. Klingt ein bisschen stereotyp, gebe ich zu, nicht? Aber da kann man schon spüren, dass es da durchaus vielleicht ein bisschen Unterschiede gibt.
Kommen wir mal zu Risiken und Nebenwirkungen, wobei ich mir jetzt gerade bei JOMO gar nicht so viele Risiken und Nebenwirkungen vorstellen kann. Oder gibt es da welche?
Naja, also
wenn ich zu viel auf der Couch bleibe, ist es vielleicht für meine Gesundheit nicht gesund, weil.
Also ich will es mal so machen, ein bisschen provokant. Wenn man nicht ganz so linear, nicht ganz so schwarz-weiß denkt. Wir alle kennen vielleicht Menschen, du kennst bestimmt auch so jemand, wo wir sagen, Mensch, nun komm, nun mach mal, nun mach dir mal einen Tritt in den Hintern und tu mal. Ne? Also natürlich kann das JOMO auch eine Ausrede wiederum dazu sein. Wir hatten es bei der Intuition schon mal auch ähnlich mal angedeutet. Eine Ausrede dafür sein, bestimmte Dinge nicht zu tun, die vielleicht jetzt eigentlich dran sind.
Ja.
Und wo so eine Stimme innen drin sagt, na, du solltest eigentlich. Und vielleicht auch eine soziale Angst könnte vielleicht sein. Und dann ist JOMO natürlich eine Ausrede, immer wieder zu sagen, oh, ich bin total JOMO, ich bin total mit mir selbst zufrieden und so weiter. Dann würde ich sagen, really? Wirklich? Also eine Nebenwirkung könnte sein, möglicherweise den einen oder anderen Schritt, den man doch auch machen möchte eigentlich, nicht zu machen.
Wie komme ich denn vom FOMO zum JOMO?
Also
mir fällt immer Digital Detox ein, also wirklich Handy weg, Internetverbindung kappen oder am besten irgendwo sein, wo es gar nicht geht.
Ja, also wir kommen ja dann auch noch zu unseren Übungen, das könnten wir ja auch nochmal einfügen. Insofern, ja, eins ist natürlich die bewusste Entscheidung, mal es auszuprobieren. Ja, im Grunde genommen ist das auch der wichtigste Schritt. Ne? Also einfach mal machen. Ja, also radikal sein, mal diesem Impuls vielleicht mal nicht nachgeben, mal machen.
Ne? Aber was mir dazu einfällt, wenn ich jetzt merke, oh, ich bescheiß mich selber, indem ich eben zwar mir vornehme, das Handy jetzt mal ein paar Stunden irgendwie wegzulegen und dann aber doch alle naselang wieder gucke, ob nicht doch eine, keine Ahnung, WhatsApp oder irgendwie eingetroffen ist.
Ja.
Was würdest du mir da empfehlen, was ich da machen kann, dass ich es wirklich lasse?
Also ich bin großer Freund davon, sich immer wieder so kleine Eselsbrücken zu bauen, mich immer wieder daran zu erinnern. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich lege mir überall an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Wohnung, am Arbeitsplatz, im Auto oder sonst wo, oder klebe mir aufs Handy ein Glückscent oder ein Glückspfennig, wer sowas noch hat, als Erinnerung oder eine Türklinke, irgendwas, dass ich bestimmte Rituale, die ich immer wieder mache, nutze, um mich zu erinnern. Musst du jetzt wirklich durch diese Tür gehen? Willst du das jetzt wirklich? Willst du das Handy jetzt wirklich machen? Also wir sind ja keine Polizei und das wollen wir ja auch nicht an der Stelle sein. Wir wollen ja eigentlich die Menschen ermuntern, sich selbst zuzutrauen. Also JOMO heißt auch die Freude, sich selbstwirksam zu erleben. Das heißt, wie man das auslebt, das ist wirklich jedem ganz alleine überlassen. Das heißt, der Moment aber, zu sagen, das war jetzt ein Impuls und zu sagen, ich habe jetzt eine Wahl, damit ist alles gewonnen. Wie du dich entscheidest, so what? Aber das Wahrnehmen, ich könnte jetzt das Handy oder ich nicht. Und da gibt es eben Signale. Ich kann mir ganz einfach Signale einbauen. Ja? Ich kann mir auch sozusagen eine kleine Strichliste machen, dass ich mir sage, okay, ich erlaube mir ganz bestimmte Situationen, wo ich das auch durchbreche, wo ich das bewusst mache. Aber ich sag mal, vielleicht mache ich für jedes Mal, wo ich das Handy mir genommen habe, mache ich mir sozusagen einen kleinen Punkt in meinen Kalender oder irgendwas und schau mal, ob ich da sozusagen vielleicht eine Entwicklung mache, dass ich das weniger tue.
Für mich passt das manchmal schon, wenn ich weiß, ich muss jetzt wirklich am Schreibtisch irgendwas machen, also was schreiben oder diese Sendung vorbereiten oder so, dann wirklich mein Handy in drei andere, also in einen ganz anderen Raum zu legen und da auch alles auf leise zu stellen. Also Push-Nachrichten habe ich sowieso schon gar nicht mehr auf, aber so Telefongeklingel oder so, das stelle ich dann auch leise und bin dann einfach mal nicht erreichbar. Und wenn es nicht im gleichen Raum ist und nicht neben mir liegt, dann kann ich das ganz gut. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich es ein paar Tage mal machen müsste. Also manchmal muss man ja, keine Ahnung, ist man irgendwo oder im Flugzeug oder so, wo du das Handy eigentlich nicht benutzen solltest.
Ja, oder wenn ihr jetzt euer Wochenende am See verbringt, dann wäre das ja eine Möglichkeit.
Dann wäre das auch eine Möglichkeit, genau. Kommen wir jetzt zum Schluss zu unserer Challenge. Was können wir denn, wollen wir denn diesmal machen? Wie können wir JOMO?
Also, da du anregen. Schon diese Idee angedeutet hast, frage ich dich jetzt mal.
Also, ich glaube, das geht erstmal los damit, mir bewusst zu machen, bin ich eher JOMO oder FOMO? Also, muss ich überall dabei sein? Und wenn ich zum Beispiel zu FOMO neige, dann würde ich wirklich sagen, mal zu schauen, wie ist denn das, wenn ich das Handy mal weglege? Oder wenn ich eine E-Mail nicht gleich beantworte? Oder wenn ich vielleicht auch bei zwei Partys nur mich für eine entscheide. Also solche Sachen ganz bewusst zu treffen und mir hinterher mal anzugucken, wie geht's mir denn damit? Also war das jetzt wirklich so schlimm oder nicht? Ja, oder vielleicht sogar wirklich mal sich einen Zeitraum zu nehmen, wo ich eben Verabredungen auch absage und sage, ich mache jetzt mal was für mich.
Ich würde vielleicht noch zwei Dinge dazu bringen wollen. Wie gesagt, wir haben schon besprochen, das Wichtigste ist diese Entscheidung. Wie ich mich da entscheide, ist gar nicht so wichtig. Zwei Dinge schlage ich vor. Das eine ist, wenn es bestimmte Wege gibt, die man immer wieder geht, also Arbeitsplatz zum Beispiel, U-Bahn, Auto, zu Fuß, Fahrrad, was auch immer, Schule, Studium, Universität, Einkaufen, also bestimmte Wege, die ich immer wieder gehe. Schaut doch mal, ob es auf diesem Weg irgendwo eine Bank gibt. Oder vielleicht ein Platz, der euch irgendwie zusagt. Oder kommt ihr an einem Friedhof vorbei, wo man mal sozusagen einen Moment, ein stiller Ort, eine Kirche, ein Park. Und schaut doch mal, dass ihr euch vielleicht einfach nur mal erlaubt, einen kurzen Moment des Innehaltens dazwischen zu schalten. Der muss ja vielleicht nicht mehr als 2, 3, 5 Minuten sein. Jetzt könnten wir wieder sagen Achtsamkeit. Aber jetzt nennen wir es mal anders, nämlich einen Moment, in dem ich bewusst mal nichts tue. Oder Tagträume. Oder der Dichter bei der Arbeit sinngemäß den Strohhut für den Moment in den Kopf, den gedanklichen Strohhut. Also Möglichkeit 1, gibt es solche wiederkehrenden Wege, könnt ihr da mal sozusagen sowas reinschalten. Oder diejenigen von uns, die viel unterwegs sind und nicht selber fahren, Stichwort Bahn oder Bus, nicht sich gleich überfordern, zu sagen, ich muss jetzt mal 5 Stunden nur aus dem Fenster schauen. Aber zu sagen, kann ich zwischen Haltestelle A und B, zwischen einer bestimmten Strecke sagen, und jetzt nehme ich mir vor, ganz bewusst nichts zu machen.
Ich gucke wahnsinnig gerne aus dem Bahnfenster. Also ich liebe das, durch Landschaften zu fahren und eigentlich immer zu denken, oh, hier würde ich jetzt gerne aussteigen, da würde ich jetzt gerne spazieren gehen oder so. Also ich kenne gar nichts. Für mich ist das großartig.
Ja, und damit verabschieden wir uns für heute von euch wieder mit unserem Podcast Wofür stehst du morgens auf? Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Mir hat es Freude gemacht.
Ja, und wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, immer gerne. Oder wenn ihr irgendwelche Anregungen, Feedbacks habt, by the way, vielen Dank Daniel und Familie Eberhard, Julia und noch eine ganze Reihe anderer Menschen, die uns geschrieben haben oder uns auch Fragen gestellt haben. Ihr könnt natürlich auch zu jeder Folge, auch wenn sie schon gelaufen ist, noch eine Frage schicken und wir freuen uns über alles. In 2 Wochen geht's dann möglicherweise mit dem Buchstaben K weiter. Und bis dahin, habt es gut und wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.